Hans Krankl, Heinz Brüller, Andi Herzog, Marco Arnautovic, Niki Lauda, Hans Knaus. Alle sind Sie heute bei mir zu Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, die Stimme des Landes, Alex Christan.
Hallo, liebe Hörer von Antenne Kärnten. Servus, Marco.
Lustig. Marco und die Kabarettstars.
Freut mich sehr, dass du da bist. Alex, wie gesagt, ist der Mann, der gefühlt jeden Menschen parodieren kann. Bevor wir da vielleicht durcheinander kommen, Alex, lass uns dich vielleicht kurz mal kennenlernen. Gib mir fünf.
Gib mir fünf. Fünf Fragen an Alex Christan. Meine Freunde nennen mich
Alex.
Darüber kann ich lachen.
Die Tagespresse.
Diese Kabarettkollegin finde ich attraktiv.
Monika Gruber.
Mit diesem Star möchte ich gerne auf der Bühne stehen.
Mit der Moni.
Wirklich?
Ja, wär cool, ja.
Okay, wir könnten mal ankurbeln. Alex Christan und Monika Gruber.
Und? Ja, nein, nicht ankurbeln, das ist nur so eine Spinnerei, aber es ist, ich glaube, wir würden uns vom Schmäh her recht gut ergänzen. Und ich bin ein großer Fan von ihr und ich weiß auch aus verlässlicher Quelle, dass das, was ich mache, ihr auch nicht ganz verborgen bleibt und wir in einem sehr guten Übereinkommen sind. Und ja, mal sehen, never say never.
Perfekte Voraussetzungen quasi.
Das Peinlichste, das mir auf der Bühne passiert ist.
Ich habe meinen Text vergessen.
Mehrmals schon, oder?
Nein. Also das ist einmal passiert, das war kurz nach einer Premiere und da war dann ein relativ langer Zeitraum. Ich glaube, da waren dann so 8 oder 9 Tage spielfrei, weil irgendwie Semester, also Herbstferien waren oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist die ganze Proberei, ist endlich zu Ende und ich kann endlich mein Solo spielen. Und dann bin ich nach den Ferien draufgegangen und dann habe ich gedacht, ja super, jetzt. Ja, und dann bin ich umgestanden und habe gedacht, so, und was kommt jetzt? Und Gott sei Dank habe ich dann einen Zettel am Tisch liegen, das ist so mein kleiner Schummler, den ich halt so bei den ersten Shows, die ich spiele, noch als Referenz neben mir liegen habe und habe dann hinschauen können und dann ging es weiter.
Okay, das ist ja eigentlich schon ein Punkt, wenn du sagst, du hast den Text vergessen, was ja wirklich extrem bewundernswert bei dir ist. Nicht nur, dass du so viele Figuren auch kannst und in deinem Kabarett dann auch wieder du selbst bist, ja, als Alex sprichst. Also wie gesagt, ich bin ja bei dir schon in vielen Vorstellungen gesessen und das Faszinierendste an dir ist ja eigentlich, du hast ja teilweise Gespräche mit 3 Figuren, und teilweise dir selbst in einem. Also du bist eine Person, die mit 4 Stimmen in einem Gespräch spricht. Also ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, es ist in Lebhaft in einem Programm, wo du quasi Shuttle-Bus-Fahrer bist zum Spielbergring mit Heinz Brüller und Niki Lauda. Du sitzt vorne und die beiden sitzen hinten und ihr drei habt ein Gespräch.
Ja, das ist allerdings im Programm Heimvorteil. Und dass die Szene stimmt, völlig richtig, was du sagst. Die Szene ist, die spiele ich auch sehr gerne, weil ich da irgendwie, das ist so eine, also auch an mich ein bisschen eine Challenge. Da ist man doch ziemlich gefordert, wenn man aus seiner eigenen Stimme und aus seiner eigenen Figur raustritt in eine andere hinein und dann 3 oder 4 Personen miteinander reden lässt. Also da muss man relativ scharf, wie soll ich sagen, vom Setup her sein, vom Geistigen, und das mache ich sehr gern.
Ach, hast du eigentlich auch mit der Zeit, in der du so viele Menschen so großartig parodierst, auch in deiner Sprache selbst ein bisschen was angenommen von dem? Wenn du sagst, du hast jetzt schon so oft, keine Ahnung, irgendwie gesprochen, dass du selbst schon ein bisschen da reinrutschst teilweise?
Nicht bewusst, aber das ist wahrscheinlich, ich würde sagen, berufsbedingt lässt sich es wahrscheinlich nicht vermeiden. Und manchmal erwische ich mich halt, dass ich, wenn ich in meinem normalen Alltag irgendwie, dann verwende ich natürlich schon Floskeln auch, die ich halt als Polster oder als Lauder mal sage. Ja, wo ich zum Beispiel, wenn ich einen Freund begrüße, dann sage ich Servus, mein schöner Bur. Oder wenn irgendwas in einem Gespräch irgendwie mir absurd erscheint, dann kommt auch schon mal so völliger Schwachsinn. Ja, also die klassische Niki-Floskel. Also das fließt durchaus ein. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht vermeiden. Ja.
Wo und wie hast du das eigentlich gelernt, Menschen so großartig zu parodieren?
Du gelernt, ich glaube, gelernt habe ich das gar nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie vom lieben Gott etwas mitbekommt, ja, eine Fertigkeit, ein Talent. Der eine ist halt ein begnadeter Handwerker oder der andere kann gut malen, der andere kann singen, irgendwas kann jeder. Und bei mir ist es halt die Gabe oder das Talent, dass ich in Amerika sagt man Impersonating, also das in Österreich würde man sagen Parodie oder Stimmenimitation. Die Amerikaner sagen Impersonating und das trifft es eigentlich für mich fast ein bisschen besser, weil das ja eine Parodie ist ja nicht nur das oberflächliche Nachäffen einer Stimme, sondern eine gute Parodie zeichnet sich ja letzten Endes dadurch aus, dass du in dieser, dass es fast ein Morphing wird, also dass du diese Person wirst. Dann gibt es echt super Sachen, wenn man sich anschaut, Jim Carrey zum Beispiel, wie der den Clint Eastwood macht oder auch den James Dean, das ist wirklich ganz spooky, also der fängt auch mit dem Gesicht an und da habe ich mir sehr, sehr viel abgeschaut auch. Oder natürlich auch vom deutschen Kollegen Max Giermann, also da kann man wirklich, da sieht man Perfektion bei der Parodie, also wenn der den Klaus Kinski macht, das geht nicht mehr besser. Und das ist, glaube ich, das kann man nicht lernen, das hast du, glaube ich, mitgegeben bekommen oder eben nicht. Und ich habe halt Gott sei Dank das Glück gehabt oder das Privileg, dass ich mein Talent auch irgendwie beruflich nützen darf diese Berufung gefunden habe, die es dann ja am Ende des Tages auch ist.
Aber du hast es genau angesprochen, also dass man ja nicht nur wie nachäfft, sondern auch wirklich auch die Mimik nachmacht. Das sieht man, wenn man deine Videos kennt, wenn du zum Beispiel Paradebeispiele Niki Lauda nachmachst, ja, oder den Marco Arnautovic. Also du schaust ja dann auch so wie der Marco. Wir sehen es jetzt natürlich nicht im Podcast, aber wenn wir jetzt wirklich dich hören, ohne Bild, können wir dich in vielen deiner Rollen nicht vom Original unterscheiden, weil es einfach so großartig nachgemacht ist.
Das ist super. Das hoffe ich, dass das nicht so unterscheiden ist. Na, also absolut. Ich habe mal die Sanja, die Sekretärin von Niki, habe ich mal vor Jahren angerufen als Niki Lauda und die hat das nicht gecheckt. Also die kennt den lange. Also die hat das nicht gecheckt. Die hat war nicht sicher, ob das er ist oder nicht. Ja, und das ist eigentlich, dann ist es eigentlich, also wenn man jemanden so gut kennt wie sie, den Niki, und das nicht merkt, dass es eigentlich eine Parodie ist oder dass es eigentlich ein Fake-Anruf ist, das ist eine schöne Auszeichnung. Da habe ich mich sehr gefreut. Und er hat auch gelacht.
Aber hast du das dann schon mal genutzt? Weil du kennst ja sehr viele prominente Personen nachmachen, dass du wo anrufst und dich als der ausgibst, zum Beispiel, dass er einen Tisch bekommt. So, hey, das ist der Marco Arnautovic, will heute bei euch essen gehen.
Ja, also natürlich kann man das machen, aber das fliegt natürlich spätestens dann auf, wenn du den reservierten Tisch in Anspruch nimmst.
Ja, aber dann hast du ihn eh schon, ne?
Dann brauchst du eine gute Idee, dann musst du sagen, der Arnautovic hat mich angerufen, ihnen zu sagen, er kommt da nicht und ich soll den Tisch nehmen. Aber nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ne?
Es ist schön, mit dir zu sprechen, aber Alex, ich würde jetzt vielleicht ganz gern, wenn wir jetzt schon so viel drüber reden, vielleicht mal mit dem Hans Knaus reden, weil der hat ja gerade die Romy bekommen und ich würde gern vom Hans Knaus wissen, wie es ihm jetzt geht, wie sehr ihn das eigentlich freut.
Jawohl, die Romy, das war eine Auszeichnung, da habe ich mir schon gedacht, jetzt bin ich nominiert, das gibt's ja nicht. Und dann bin ich auf die Bühne rausgegangen und dann habe ich es endlich in der Hand gehalten. Ja, bist du narrisch. Die Romy, die hat ein Gewicht, die hat mich runtergezahlt. Ich war mit der Bestzeit wieder zurück am Platz. Das war vom Feinsten.
Das ist einfach großartig. Hast du wirklich, ich sage jetzt den Hörern, da ist nichts geschnitten. Ja, der Alex hat das jetzt so aus dem Stegreif rausgehaut.
Wir schießen aus der Hüfte, liebe Hörer. Wir schießen aus der Hüfte. Ja, genau. Nichts einstudieren. Kein Netz, kein doppelter Boden.
Nein, aber auch, dass ich keine Pause rausgeschnitten habe. Wenn du sagst, jetzt bin ich in der Rolle, dann bist du drin, fertig. Das ist unglaublich. Ja, genau. Das ist einfach das jahrelange Training.
Ja, ich kann sonst nichts. Nein, das, natürlich. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren, muss man dazu sagen. Und also wenn das nicht klappt, dass ich in einer Parodie bleibe oder irgendwie spontan bin, dann wäre ich ja kein Comedian, dann wäre ich ja wahrscheinlich Schlafwagenschaff, ne? Ohne diesen Beruf schon schmälern zu wollen. Aber ja, es ist natürlich schon eine gewisse Art von Training, die du über die Jahre dir aneignest und dann nicht mehr groß nachdenken musst, was könnte diese Parodie sagen, weil es ein gewisses Grundrepertoire gibt.
Wenn man in ein Programm von dir kommt, weiß ich selber, wie gesagt, war schon ein paar Mal, es ist sehr, sehr lustig und vor allem, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, du hast den Stimmenanteil der Parodien eigentlich immer mehr reduziert und viele kennen dich natürlich aus den Medien als den Stimmenimitator Österreichs, aber es ist auch dein Kabarett Alex Christian an sich extremst lustig. Und mir würde jetzt interessieren, weil du die Stimmenanteile zurücknimmst, ist das, weil es dir nicht mehr so zart, freut es dir nicht mehr so?
Na, gar nicht. Es macht mir extrem Spaß. Es ist nur, wie soll ich sagen, die Parodie, ich bin ein großer Fan des Dante-Jolesch-Prinzips. Du kennst das mit den Schinkenfleckerl. Die waren deswegen so beliebt und so gut, weil nie nur da waren. Und ich grundsätzlich ein großer Verfechter der These, weniger ist mehr. Und mir ist immer lieber, die Leute sagen, schade, ja, also schade, dass er nicht mehr gemacht hat, als, ja, jetzt haben wir es ja schon gehört. Weißt du, was ich meine? Und das ist, es gibt meine Social-Media-Kanäle, die werden eigentlich fast ausschließlich mit Parodien bespielt von mir oder zum überwiegenden Großteil. Und ich glaube, dass eine Parodie wie ein Instrument eingesetzt werden sollte, in meiner Wahrnehmung, wenn ich Kabarett spiele. Ich bespiele allerdings kein Instrument, aber wenn du Kabarettist bist und eigentlich ein Lustiger bist und Comedian, dann kommen ja die Leute nicht zu dir, weil sie dich Klavier spielen hören wollen, sonst da hätten sie ja zum Buchbinder gehen, wenn sie das hören wollen, sondern sie wollen lachen. Aber wenn du Klavier spielen kannst und du kannst das in einer Nummer einbauen und irgendwie in der Rahmenhandlung verwerten, dann wäre es ja schade, wenn man das nicht macht. Und das ist genauso bei mir bei den Parodien. Die Leute kommen ja nicht zu mir, weil sie 2,5 Stunden lang hören wollen, wie der Hans Krankl redet, weil das wird ja dann irgendwann einmal wieder ermüdend oder langweilig, sondern die kommen zu mir, weil sie Geschichten hören wollen, weil ich Bilder im Kopf entstehen lassen möchte, weil ich ihnen Absurditäten des Alltags am Silbertablett filetiert servieren möchte. Und die Stimmenparodien sind ein kleiner Teil davon. Und wenn das reinpasst in die Rahmenhandlung, dann gibt es punktuell da die eine oder andere Parodie. Aber für mich ist es nicht abendfüllend.
Weil du es gerade angesprochen hast, eben auch deine Social-Media-Videos. Du sitzt bei dir daheim?
Ja, ich sitze im Scherzbergwerk, genau. In meinem
Büro, ja. Ja, genau. Weil, hinten James Hunt und der Helm von Niki Lauda, kennen wir alle. Ja. Genau, den du ja dann in deinen Videos auch immer mal liegen gehabt hast, vor allem in Zeiten, wo der Niki Lauda noch gelebt hat, wo ja nach jedem Grand Prix von dir ein Video gekommen ist, als Kommandant der Sternenflotte quasi. Genau. Und Alex, ich habe gehört, dass der Niki Lauda, er war ein großer Fan von dir, wissen wir, aber ich habe gehört, du bist mal von ihm Spielbergring zum Grand Prix eingeladen worden und jeder hat dich gekannt in der Mercedes-Box. Also die Geschichte musst du mal erzählen, ist sehr, sehr lustig.
Ja, völlig richtig. Da hat der Niki mir angerufen, es war 2016. Und er hat gesagt, hallo, der Niki, wie schaut's aus? Was machst du im Juli? Sag ich, puh, ja, kommt drauf an. Ja, Grand Prix von Österreich, ich lade dich ein, nimmst deine Perle und kommst zu mir. Ja, zeige ich dir mal die ganze Mercedes-Box. Sag ich, na, wunderbar. Sind wir runtergefahren und der Niki, wir haben uns dann beim Hotel getroffen, sind mit ihm rübergefahren und dann komme ich in diese Mercedes-Box und ich hatte ja damals immer diese Namen so durch den Kakao gezogen, also der Toto Wolff war ja bei mir der Lotto Golf und der Nico Rosberg habe ich Rotzberg genannt. Ja. Und ich komme dann rein in diese Mercedes Hospitality und dann kommt mir der Rosberg entgegen, ja, und der Niki sagt, ja, den kennst du, den Burschen da, ja. Sage ich, ja, servus Nico, und er sagt, nein, nicht Nico, ich bin der Rotzberg, hat er selber gesagt, ja, und da habe ich dann gewusst, was los ist, ja. Und dann bin ich zum Toto Wolff gegangen und er sagt, ja, servus, schön, dass du da bist, ja, wenn du da was anschauen willst, geh überall rein und so weiter. Und der Niki ist schon neben mir gestanden und hat so eine diebische Freude gehabt, ja, und hat dann zu mir gesagt, los, jetzt sag's endlich. Ja. Und ich habe gesagt, was soll ich sagen? Na, wie heißt er? Und ich habe gesagt, na, Lotto Golf. Ja. Und dann hat er sich fast angewischelt vor lauter Lachen und der Toto Wolff hat dann auch gesagt, ja, wegen dir sagen alle nur mehr Lotto Golf zu mir, ja. Und dann habe ich gemerkt, was ich da anrichte mit diesen Videos, ja. Es war wirklich extrem lustig. Und dann hat mir der Toto Wolff hat mir erzählt, ja, also sobald du ein neues Video postest, eine Grand Prix-Analyse, dann rennt der Niki beim nächsten Grand Prix mit dem Handy durchs Fahrerlager und alle müssen sich das anschauen. Ja. Schaut, was der schon wieder gemacht hat. Das ist ein Wahnsinn, das ist unglaublich. Ja, und das war eine tolle Geschichte und an die erinnere ich mich immer sehr gerne zurück.
Großartig, aber ich glaube, das ist auch die größte Wertschätzung, oder? Dann für dich.
Ja, total. Also für mich ist es grundsätzlich eine Wertschätzung, wenn die Leute, die ich parodiere, selber drüber lachen können, weil das für mich eine Bestätigung ist, dass ich mir selbst auferlegte Dogma des Respekts irgendwie nicht verlasse. Und mir ist das ganz wichtig, weil man natürlich als Comedian schon auch eine gewisse Verantwortung hat über das, was man macht und was man tut. Ich benütze das halt nicht, um jemanden zu diskreditieren oder jemanden durch den Dreck zu ziehen, sondern es geht sehr gut aus, wenn die Leute selber drüber lachen können. Und das war mir speziell beim Niki immer sehr wichtig. Und er hat das auch, er war ein großer Fan und hat selber, wie gesagt, also wenn er zu meiner Premiere kommt extra und sich die Mühe macht und dann mit den Videos herumläuft, dann ist nicht alles falsch gewesen, was ich gemacht habe, sagen wir so.
Ja, absolut. Aber bei den Grand Prix-Analysen, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Formel 1 bleiben, da hast du ja auch wirklich nicht nur irgendwie was dahergeredet als Niki Lauda, Kommandant der Sterneflotte, sondern du hast ja auch wirklich den Grand Prix analysiert auf eine humoristische Art und Weise. Kennst dich also gut aus. Fuchst du dich dann auch in die Materie deiner Figuren ein? Also sprich jetzt Formel 1, Fußball, bist du selbst auch Fan? Privat?
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Nachwehe meiner vorigen Karriere. Ich habe ja bis 2001 als Sportjournalist gearbeitet und war Grand Prix-Berichterstatter für Privatradios und habe dann schon, da kommt dann auch irgendwie ein bisschen der Recherchemensch durch, ja, der dann sagt, na gut, also wenn ich schon Comedy mache, dann kann ich ja gleich irgendwie auch, wie soll ich sagen, also eine sportliche Analyse da reinbringen, sofern sie in meinem Verständnis möglich ist. Ich maße mir natürlich nicht an, da mich wirklich gut auszukennen, aber das Land besteht ja aus 9 Millionen Teamchefs. Also wir wissen ja, wie es funktionieren könnte, wenn wir Teamchef wären. Und dann gebe ich natürlich meinen Senf da schon auch dazu, ja, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das Beste aus beiden Welten, so vereint.
Ja, genau, the best of both worlds, so ist es, ja.
Okay, und jetzt hast du natürlich diese Grand Prix-Analysen mit dem Niki Lauda nicht mehr. Hättest du einen Nachfolger oder eine Nachfolgerfigur auch irgendwie aus dem Formel-1-Lager, die du...
Naja, nicht wirklich, weil der Niki natürlich, also solche Persönlichkeiten, wie es er war, die gibt's, das muss man so ehrlich sein, die gibt's einfach nicht mehr. Der Gerhard Berger wäre eine Möglichkeit, der ist aber in der Formel 1 nicht präsent und der ist DTM-Chef. Aber diesen überregionalen Bekanntheitsgrad, der Niki war ja einer der Menschen in Österreich, für die dieser Begriff Star wirklich noch zutreffend war, weil wir gehen ja heute mit dem Begriff Star ein bisschen inflationär um für meine Begriffe, weil ja jeder ein Star ist, der irgendwie einen Satz fehlerfrei formulieren kann. Und der Niki war einfach jemand, den man so wahrscheinlich nicht mehr kriegen wird. Also abgesehen von seiner Kompetenz als dreifacher Weltmeister, von seinem Bekanntheitsgrad und natürlich auch von seinem Charisma. Mhm. Der Niki war ja jemand, der eine perfekte Vorlage für eine Parodie war. Weil ich habe beim Niki, da brauchst du wirklich nur anfangen, Trend zu schauen. Ja? Und dann geht das schon los. Also das heißt, wenn ich einen Satz sage als Niki Lauda, ja, dann ist relativ logisch, wer da gemeint sein könnte. Das muss ich nicht erklären. Und wenn das nicht da ist, weißt du, was ich meine? Ja. Dann wird es schwierig. Und der Heinz Brüller wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber der Heinz ist jetzt, er ist einerseits schon sehr, sehr lange weg von der Formel 1. Und den setze ich noch mehr punktuell ein, weil ich er ist gesundheitlich, jetzt sagen wir mal, nicht mehr der Fitteste und wünsche ihm ein langes Leben. Aber der Niki war ja damals Kommandant der Sternenflotte. Er war bei Mercedes im Board of Leaderboard und was weiß ich, Vorstand, Motorsport, was auch immer. Und bei RTL, beim Florian König, also der war ja omnipräsent. Und das gibt es halt leider nicht mehr, deswegen... Ja, und jetzt ihn irgendwie da jetzt trotzdem weiter analysieren zu lassen von Wolke 7, das geht sich irgendwie mit meinem Verständnis von Pietät nicht ganz aus, muss ich sagen.
Hättest du jetzt wen aktuell aus, wenn wir bei der Formel 1 noch bleiben, aus dem Fahrerlager, aus dem Formel 1-Zirkus, den du nachmachen kannst? Alex Wurz zum Beispiel?
Ja, Alex Wurz ist auch ein Thema, aber also ja, natürlich, den kennt man auch und der macht auch klasse Analysen mit dem Haus Leitner, ist aber wie ich sehe, ist nicht so eine starke Figur wie der Niki, ja, weil der gibt einfach nicht so viel her. Der Niki hat da einfach viel mehr Angriffsfläche geboten und ich glaube, der Alex, also die Namensgleichheit reicht nicht, ja. Habe ich noch keine Idee gehabt, wie man das irgendwie so verwerten könnte. Also ich glaube, es wäre im Vergleich zu einer Niki Lauda-Parodie, wäre es, ich glaube, ein bisschen ein dünneres Superl. Mhm, und ob die Leute das dann so viral teilen wie den Niki, das wage ich zu bezweifeln.
Okay, du meinst, also es könnte der Niki Lauda-Parodie niemandem das Wasser reichen, weil einfach der Niki so eine großartige Persönlichkeit war in der Formel 1.
Ja, das glaube ich einfach, weil der Niki im Fahrerlager einfach oder in der ganzen Formel 1 eine schillernde Figur war, die einfach fehlt und die es einfach nicht mehr gibt in der Form. Ja,
ja, okay. Gibt es auch Personen, an denen du gescheitert bist, die du probiert hast?
Ja klar, also ja, natürlich. Also es, nur weil jemand 100% Bekanntheitsgrad hat, heißt das nicht, dass man ihn parodieren kann, weil... Oder ich hoffe es einfach nicht. Also natürlich, also Marcel Hirscher zum Beispiel, den hat jeder gekannt in Österreich, aber ich bin dann immer ein bisschen zu sehr in den Hermann Mayer reingerutscht. Liegt wahrscheinlich daran, weil die beide irgendwie aus Salzburg kommen und eine ähnliche Art zu sprechen haben oder vielleicht, weil es beide mit dem Raiffeisen gefahren sind.
Meine Bank ist meine Bank. Ja. Genau. Okay, aber du hast es gerade davor gesagt, beim Niki, es ist natürlich, wenn wer so spricht wie der Niki, so auffällig, ist es natürlich einfach, weil die Leute sofort die Parodie mit dem identifizieren, weil es halt sowieso schon quasi so auffällig ist, die Person an sich, also der Niki Lauda, wie du eben gesprochen hast. Wie gehst du das dann an, wenn du sagst, boah, die Figur oder den Menschen, aus dem möchte ich gerne eine Figur in meiner Parodie machen? Wie fängst du dann an?
Also man sollte sich mal überlegen, ob man eine Figur findet, die parodierfähig ist. Also da gehören halt drei Sachen dazu. Das ist zum einen der Bekanntheitsgrad, also die mediale Präsenz und die Wiedererkennbarkeit. Und dann muss man schauen, ob man die Stimme trifft, ob man die Tonlage trifft und ob man auch dem Ganzen das irgendwie mit Humor, also dass man die Parodie auch humoristisch aufbereiten kann, weil das eins zu eins nachzusagen, was der sagt, ja, ist ja dann nicht lustig. Also die Komik entsteht ja nur durch Überhöhung oder die Komik entsteht ja durch das Brechen von Erwartungshaltungen. Ja? Also wenn der jetzt zum Beispiel Lotto Golf, ja? Also wenn ich jetzt als Niki Lauda sagen würde, der Toto Wolf, ja, aber dann kennt es er auch sagen. Ja? Und du musst das dann trotzdem als Comedian, musst du ja die Fähigkeit haben, Komik in diesen Text reinzubringen. Und das ist natürlich zum einen Lotto Golf und dann natürlich Absurditäten wie, warum ist der Nico Rosberg in Monaco ausgeschieden? Weil ihm eine Biene von der Fürstin ihn gestochen hat, die ist im Swimmingpool. Ja, und also dann wird es ja erst lustig. Mhm. Und ja, wenn man diese Ingredienzien gerne, wenn man weiß, das kann man oder das möchte man, dann let's go. The stage is yours.
Und wie gehst du denn das als erstes an, wenn du wen versuchst nachzumachen? Schaust du dann wirklich, weil du es vorhin angesprochen hast, auch auf die Mimik? Weil das ist natürlich auch wichtig, absolut, oder? Im Sprechen.
Absolut, absolut. Also die Parodie ist ja nicht nur die Stimme, das ist vor allem auf der Bühne, es ist der ganze Habitus, es ist die Körperhaltung, es ist die Gesichtsmimik, die Gestik, das ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Also es ist schon Arbeit auch, also sich da anzunähern. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich auf YouTube den Max Giermann als Klaus Kinski anzuschauen. Dann sieht man, was Parodie in Perfektion bedeutet.
Könntest du wem das auch lernen oder jetzt zum Beispiel mir, jemanden nachzumachen? So Tipps, also, wenn wir jetzt irgendeine Figur hernehmen würden.
Lernen, das ist so wie, das ist glaube ich schwierig zu sagen, weil ich könnte dir versuchen, das Handwerk, also die Basics, ja, was es dazu braucht, natürlich kann ich das sagen, was ich mache, aber das ist wie wenn der Cristiano Ronaldo zu mir kommt und sagt, schau her, da ist ein Ball, ja, und so spüre ich, ja. Und dann wird er mir den Ball geben und ich werde trotzdem nie der Cristiano Ronaldo sein. Weißt du, was ich meine? Das heißt, jeder Mensch kann kicken, aber zwischen Kicken und Kicken ist genauso ein Unterschied wie zwischen, ich habe einen Führerschein und kann Auto fahren und bin trotzdem kein Lewis Hamilton.
Ja, ja.
Und das ist wahrscheinlich, wenn man das jetzt, ohne das mich jetzt überheblich irgendwie darzustellen, aber ich glaube, diese 20 Jahre oder diese eigentlich 30 Jahre, weil ich mache das schon seit ich 20 bin, wenn jemand frisch anfängt und sagt, ich habe noch nie mit der Parodie oder mit dem Handwerk der Komik zu tun gehabt, dann, ich glaube, es ist ein Lernprozess. Man muss sich selber ausprobieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ja ein Unterschied ist, ob du im Freundeskreis Menschen zum Lachen bringen kannst, weil du am Stammtisch oder beim Heurigen Witze erzählst oder Gags machst, oder du machst es vor fremden Menschen auf einer Bühne, die ja überhaupt nicht mit dir nichts verbinden. Mhm. Wenn du die zum Lachen bringst, dann go for it. Ja, also dann hast du gute Chancen, dass du als Comedian Karriere machen kannst.
Sehr cool. Wie lange brauchst du dann circa so, wenn du jetzt eine Parodie neu lernst, bis du das drauf hast, dass du sagst, okay, jetzt kann ich auf die Bühne gehen damit?
Du, also ich glaube, das pauschal zu sagen, ist schwierig. Es gibt Parodien, die gehen innerhalb von kürzester Zeit, ja, und dann gibt es welche, die dauern einfach ein bisschen länger, da musst du ein bisschen ranarbeiten, ein bisschen eintauchen in dessen Figuren. Ich schaue mir da wirklich wahnsinnig viele YouTube-Videos an, weil du an Interviews natürlich viel mehr rauslesen kannst als in Büchern. Und wenn ich dann jemanden habe, dann versuche ich schon auch ein bisschen die Biografie von dem zu lesen. Also ich habe die Gerhard Berger Bücher gelesen, Hermann Mayer Bücher gelesen, Toni Polster Bücher gelesen, weil du von Niki natürlich auch, weil in seiner Biografie viel rauskommt, was an der Oberfläche gar nicht einmal so bekannt sein dürfte, aber das dann eine kleine Nuance ist im Gesamtbild einer guten Parodie.
Alex, zwei Fragen noch. Welche Figur war die schwierigste bis jetzt? Welche Parodie von denen, die du drauf hast? Wo hast du dir am schwersten getan?
Naja, aber vielleicht der Joachim Löw, weil das ja auch ein Badener Dialekt ist und mir das gar nicht so liegt wie eine österreichische Stimme, weil ich natürlich in eine andere Sprachwelt eintauchen muss und mich erst einmal informieren oder rantasten muss, was sagt der? Und dann ist es schon auch, dass du, nein, die sagen nicht, das ist schon auch, sondern es ist schon auch, sagen wir mal, ein Thema. Nee, das ist ein anderer Dialekt, der muss schon aus, wenn man drüber nachdenke, was sage die aus Spade kommen, so also wie ein Jogi Löw, der auch ganz klar Kante auch mal gesprochen hat. Ne? Und das ist dann natürlich nochmal was anderes. Das ist so, wie wenn ich jetzt anfangen würde, Schweizerdeutsch zu sprechen. Ja. Das klingt immer peinlich. Ja? Das ist so, oder Kärntnerisch. Ja? Die Wiener glauben immer, sie können Kärntnerisch reden, aber das ist nicht so einfach. Ich habe da ein bisschen einen Vorteil, weil ich Familie in Kärnten habe und ich habe in meinem Leben 4 Jahre lang mit 3 Kärntnern tagtäglich zusammengearbeitet. Also ich glaube, das ist einer der wenigen Dialekte, außer von meinem niederösterreichischen Heimatdialekt, den ich mir anmaße, ein bisschen zu können. Aber für einen Kärntner wird es immer peinlich klingen, wenn ich kärntnerisch rede. Genauso wie für einen Tiroler. Als Gerhard Berger, wenn ich sage, die Nordkretten ist häufig der Karre, das ist, siehst du, und dann geht schon wieder los. Da muss ich sagen, das ist die heile Welt, das ist perfekt. Ja. Aber lernen muss man es ganz einfach, ja, weil es nicht meine Ursprache ist. Ja.
Hast du einen Kärntner auch drauf?
Ja, sicher. Wir haben einen Namen Asinger, den kannst du leicht parodieren, weil der ist in einer Millionenshow. Mein Asinger, der Hundling hat eine Frage gestellt, da war es nicht so einfach. Ja.
Okay, und schnell noch eine Frage, die da stellen wollte. Welche ist die Lieblingsparodie von dir? Wen parodierst du am liebsten?
Ja, zurzeit Hans Krankl und Andi Herzog, weil natürlich der Goliator ein bisschen meine Paradestimme, also der hat den Nicke ein bisschen als meine Lieblingsparodie abgelöst, ja. weil Hans Krankl selbstverständlich ein Jahrhundertidol, ein Vorbild. Das ist ein Fußballer, ein Star und ich habe es geschafft, dass ich mit einem Sager, Usultus, das hat Kultstatus. Die Leute, wenn ich auf der Straße gehe oder beim Billa, wenn ich in den Supermarkt komme, kommen sie her und sagen, Was soll das? Und da muss ich lachen. Das ist großartig. Das ist Respekt. Das ist Wertschätzung. Sensationell. Ich liebe mich. Ich liebe Sie alle. Danke.
Aber es ist wirklich großartig. Ehrlich, das würde ich jetzt gerade sagen. Dieses Was soll das? Das ist durch dich in meinem Freundeskreis sagt das jeder. Wenn irgendwas nicht stimmt, Was soll das? Was ist mit dir? Was soll das? Und es ist einfach alles nur
dank dir. Wie ich glaube, ich war 18 oder so, oder ich weiß es nicht, 17 oder 18, da hat es gegeben von Mini Bitlinski das Länderspieltagebuch. Wenn du dich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber das war 1990 damals. Ja? Da war ja dieser legendäre Erfolg gegen Färöerinseln, wo der Hickersberger 1-0 verloren hat gegen die Färöer. Und da hat dann Mini Bitlinski damals bei den Hektikern, hat dem Toni Polster diesen Saga, ja, das stimmt, in den Mund gelegt. Ja, das der Toni aber nie gesagt hat, aber das wurscht. Das war ganz Österreich und das ist bis heute, ja. Ja, das stimmt, ja. Und das ist, ich glaube, das Was soll das hat ähnliches Potenzial, weil das einfach, ja, wie soll ich sagen, eine Kultfähigkeit hat, der Saga. Was soll das? Gibt es mittlerweile auch T-Shirts davon, die Leute kaufen die wie geschnitten Brot. Habe ich eine große Freude, dass die Leute so erfreut damit haben.
Also du siehst, was für einen großartigen, positiven Einfluss du mit deinem Kabarett, mit deiner Comedy auf die Österreicherinnen und Österreicher hast. Alex, wir sind fast am Ende der Zeit angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, vielleicht noch Wünsche, Bitten, Beschwerden, Anregungen deinerseits.
Gar nichts. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich im Club Ü50 bin und schreibe gerade wie wild an meinem neuen Soloprogramm, wo das Thema älter werden ein bisschen auf die Schaufel genommen wird. Deswegen heißt es auch 50 Shades of Schmäh. Und werde am 3. Oktober Premiere haben und freue mich schon rasend darauf, damit auf Tour zu gehen. Ja? Und komme ich aber noch nach Kärnten und zwar in die Schleppe Arena nach Klagenfurt und in die wunderbare Burgarena Finkenstein. Also auf das bin ich schon richtig scharf. Wird die Burg brennen, da gehen wir Vollgas.
Wie auch, welches Programm hast du mit? Weil du spielst ja auch deine älteren Programme immer noch, oder?
Ja, ich spiele alle Programme quer durch den Gemüsegarten. Und im Juli spiele ich lebhaft Rotzpippen Forever, beides Open Airs.
Sehr cool. Freuen wir uns sehr. Und das Schlusswort hat jetzt wer? Magst du da aussuchen?
Kannst du aussuchen. Ich bin der Wurlitzer.
Wirklich, es ist ein Traum. Das ist sehr, 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 sehr lieb von dir, Alex. Wie nehmen wir denn? Du hast ja gerade angesprochen, nehmen wir Andi Herzog, weil ich es faszinierend finde, wie du mit deinen Ü50 es noch schaffst, in den Stimmbruch runterzubrechen.
Ja, auf alle Fälle ist überhaupt kein Problem. Lieber Marco, ich bedanke mich sehr herzlich für das angenehme Gespräch mit Antenne Kärnten. Liebe Hörer von Antenne Kärnten, wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich schaut es bei mir vorbei, weil ich in der Burgarena Finkenstein spiele oder in der Schleppe Arena Klagenfurt. Ich meine, das Stadion muss voll sein, die Eten müssen brennen. Ich meine, da gehen wir Vollgas. Ich meine, was glaubst du, da zieht man ein Feuerwerk oder wird sich ausschiffen von lauter Lachen? Na wirklich. Und ich werde auch dabei sein. Nicht? Also hoffentlich bin ich glücklich. Nicht? Und wenn nicht, stelle ich mir die Frage, shall I be happy? Viert euch gut, schönen Tag noch.
Lustig, der Kabarett-Podcast mit Marco Czarnik.